Sie werden weniger, die Regionen der Erde, die völlig unbekannt sind, die Terra Incognita oder wie man früher sagte, die weißen Flecken auf der Landkarte. Schwer zugängliche Gebiete, vor allem im Inneren Afrikas oder in den Polarregionen. Heute kommt man ja fast überall hin oder man lässt sich Aufnahmen von einem Satelliten liefern. Die Sehnsucht aber, solche Orte wirklich zu ergründen, sprich dort zu sein, die hält sich offenbar. Und einer, der diese Sehnsucht auslebt, ist der Kölner Wüstenforscher und Geoarchäologe Stefan Kröpelin. Seit 1980 erkundet er die Sahara, stößt auf sensationelle Funde, die uns Aufschluss über die Erdgeschichte geben. Stefan Kröpelin, schön, dass Sie da sind im Studio.
Gerne.
Fangen wir doch mal mit Ihrer Sehnsucht an, Herr Kröpelin. Das ist zwar ein relativ unwissenschaftlicher Begriff, aber ist es das, was Sie in die Wüste zieht?
Ja, man hat ja immer noch ein verstecktes Motiv, wenn man halt so sehr lange Zeiten unter besonders schwierigen Arbeitsbedingungen erlebt. Also man muss es mögen. Und diese Wüstensehnsucht ist bei mir wirklich schon als Kind entstanden, wo ich also mit 5, 6 Jahren meinen Vater gebeten habe, mir Pyramiden aufzuzeichnen, um von der Wüste zu erzählen. Und diese Sehnsucht, die hat sich dann entwickelt. Dann hat man Filme gesehen, alte Reiseberichte gelesen. Und im Endeffekt habe ich wirklich schon als Kind manchmal Geografie Unterricht dann auf dem Dirke-Atlas sind meine Gedanken weggedriftet in die östliche Sahara, da wo ich dann schließlich tatsächlich auch beruflich gelandet bin.
Genau. Wie sieht das denn bei Ihnen praktisch aus? Also wie viel Zeit verbringen Sie an diesen Orten, an denen ja häufig vorher noch niemand war?
Die allerlängsten Expeditionen, die wir in den 80ern durchgeführt haben, die haben bis 6 Monate gedauert. Damals ohne GPS, ohne Satellitentelefon. Man war völlig abgeschnitten. Also Europa, hätte es einen Krieg geben können, hätten wir wirklich buchstäblich nicht erfahren damals, weil die Ostsahara unbewohnt ist. Und die kürzesten, die können auch schon mal 2, 3 Wochen sein, wie zu der ich jetzt am 1. Oktober aufbreche, ins Ennedi, diesen Garten Eden der Sahara im nordöstlichen Tschad. Aber normalerweise sind die durchschnittlich immer 5, 6 Wochen und das halt mehrere Monate pro Jahr. So summiert sich das schon auf einige Jahre richtig im Gelände, fernab jeglicher Zivilisation.
Und wie ist es da jenseits der Zivilisation?
Also wenn man es mag, ist es ein Traum. Es sind zum Teil Bedingungen, wo ich sage, dass die meisten Soldaten das nicht länger mitmachen würden. Man lebt von wenigen Litern am Tag, man lebt in einer extrem kleinen Gruppe, also fast wie auf dem Raumschiff, Wochen, Monate lang ohne Alkohol, ohne Ablenkungen und da nachts wird es sehr kalt, am Tag natürlich sehr heiß. Man isst immer die gleiche eintönige Nahrung, eine Dose mit Reis, nächsten Tag mit Nudeln und das über Monate. Und auf der anderen Seite, wenn man es mag, dann ist es einfach ein Traum, weil man sich halt einmal in den letzten wenig bis völlig unbekannten Orten der Erde aufhält. Natürlich weiße Flecke im inneren Sinn gibt es natürlich nicht mehr. Man kann sich mit Google Earth reinzoomen in jeden Quadratmeter der Erde. Bloß, das ist natürlich keine Erforschung. Man muss schon auf dem Gelände sein, weil Google Earth, die besten Satellitenbilder, die zeigen eben nicht zum Beispiel alte prähistorische Fundplätze, Felsbilder, Meteoriten, die dort herumliegen oder eben die vielen Sachen, die man in der Wüste findet, wenn man mit offenem Auge unterwegs ist. Aber diese andere Aspekt, da ist halt die absolute Freiheit. Man legt seinen Schlafsack irgendwie an eine Düne oder auf einem Plateau und da hat man 360 Grad Rundblick und natürlich man lebt mit der Natur, man lebt mit den Sternen, mit dem Himmel, die eigene Existenz.
Man muss halt nur überleben, ne?
Man muss das gehört dazu, aber selbst ich sage immer, die eigene Existenz gewinnt und verliert. Einerseits, man lebt mit Skorpionen oder selbst Schlangen, wenn die am Morgen unterm Schlafsack rauskrabbeln, dann schlägt man die nicht gleich tot, auch wenn es lebensgefährliche gibt, sondern sagt so, oh, hast du heute Nacht auch überstanden und musst trotzdem aufpassen. Also ohne Vorsicht geht es nicht, fernab jeglicher medizinischen Versorgung. Und das heißt, die eigene Existenz verliert, wenn man in den Himmel guckt und alle Probleme und wenn man im Radio hört über die worum sich die Menschen als zum Beispiel in der westlichen Welt streiten. Manchmal ist grotesk, wenn man dort dieses endlose Universum über sich sieht in einer unglaublichen Klarheit. Also ich denke, auch Sterben in der Wüste ist nicht so ein großer Akt.
Gleichzeitig das heißt, Sie haben auch keine Angst davor? Also mal
nein, ich habe
naiv
wirklich,
gefragt.
Also
Angst.
Wirklich, ich bin nicht leichtsinnig. Aber in der Wüste fühle ich mich wie zu Hause. Ich fühle mich sicherer als an irgendeinem anderen Ort. Und also Angst, das ist jetzt nicht gelogen, habe ich in der Wüste wirklich nicht.
Mhm. Was ist es? Also ist es letztendlich Ihre Liebe zur Wüste, die Sie immer wieder nach Forschungsprojekten dort auch suchen lässt, weil Sie dort wieder hinwollen? Oder sind es Forschungsfragen, die Sie dorthin leiten?
Also wieder sowohl als auch. Es ist einerseits, wenn ich nur dran denke, jetzt, während Sie das Thema ansprechen, da driften meine Gedanken schon wieder ab und ich merke den Wüstenwind und wäre am liebsten schon wieder dort. Fällt
Sie
mir auch
sind
immer
ja bald
schwer.
Dort.
Genau, am 1. Oktober. Aber es ist auch schwer zurückzukommen. Natürlich freue ich mich sehr auf meine Familie, auf meine Kinder, auf meine Frau, selbstverständlich. Aber wenn ich die erste Oase erreiche, habe ich immer ein ungutes Gefühl, während sich natürlich die meisten meiner Kollegen freuen. Irgendwann ist die Dusche nicht mehr allzu fern, die man Wochen, Monate lang nicht hatte und kann wieder ein kaltes Bier trinken und so weiter. Aber sag mal, ich habe da immer wieder Willen, eigentlich zurück in die Zivilisation zu kommen. Und wenn man in den Großstädten ist, dann wird es noch schlimmer. Aber auf der anderen Seite natürlich ziehen mich die Regionen am meisten an, wo möglichst noch niemand geforscht hat. Eben nicht jetzt in bekannten, bearbeiteten Gebieten jetzt aus dem 50. Artikel in einem 50. zu machen. Und dass man da, egal wie man sich verfährt, immer was Neues findet. Und das reizt mich halt und zieht mich an. Und es ist ein Kompromiss. Zum Beispiel die Unyanga-Seen war ich jetzt oft genug. Da muss ich weiterhin, weil es eben um diese große Forschung geht, also um dieses größte Klimaarchiv, was wahrscheinlich der ganze afrikanische Kontinent besitzt, eben wo man die letzten 11.000 Jahre in extrem hoher Auflösung hat. Und das ist die präziseste Klimainformation, die man bisher nicht nur aus der Sahara hat, sondern eigentlich vom ganzen afrikanischen Kontinent. Aber ich würde jetzt persönlich viel lieber in diese anderen Regionen fahren, wo ich noch nicht war. Mhm. Aber man muss eben Kompromiss machen, wie überall im Leben.
Aber weiße Flecken gibt es dann doch noch ausreichend. Stefan Kröpelin, Wüstenforscher und Geoarchäologe an der Universität Köln, über seine Begegnung mit diesen weißen Flecken auf der Erde. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
Sehr gerne.